Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder zu So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Und Janka Brütting.
Genau, und mir, Janka Brütting. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich darf heute Herrn Notz interviewen zur Bundestagswahl 2021. Herr Notz, aktuell sprengen die Grünen ja in den Umfragen und die Wahlergebnisse, was sage ich denn? So weit sind wir noch gar nicht. Aber die Ergebnisse der Umfragen zeigen, dass die Grünen aktuell sehr beliebt sind. Herr Notz, was sagen Sie denn dazu?
Naja, wissen Sie, Umfragen eben. Umfragen sind reine Kaffeesatzlesereien, denn es bringt nun einmal das System der Parteienwahl mit sich, dass es sich immer um reine Momentaufnahmen handelt am Wahltag, die dann auf Jahre hinaus prägend sind, obwohl die Umstände ganz andere werden. Und so erleben wir es zurzeit ja auch.
Sagen Sie, weil Sie meinen, Wahlergebnisse sind reine Momentaufnahmen, also würden Sie sozusagen auch behaupten, wenn wir jetzt eine Wahl haben, 5 Monate später oder so, könnte ein komplett anderes Ergebnis
vorliegen? Da wollte ich gerade hinaus, und zwar umgekehrt sagen, wenn Sie vor einem halben Jahr die Umfragen angeschaut haben, da lag die Union um die 40% ständig, hatte ungefähr mehr als doppelt so viel Stimmen zum Teil als die Grünen. Jetzt ist das Verhältnis etwas anders, aber wundert auch nicht weiter, denn zum einen sind die Bürger zu Recht stocksauer über die total missglückte Corona-Politik, die nämlich in erster Linie die Union und ein bisschen mit der SPD zu verantworten hat, die den Menschen sinnlos Freiheiten nimmt, die willkürlich vorgeht, die sich als völlige unfähige Krisenbewältigung herausgestellt hat.
Ja, wir haben ja einiges miterlebt. Maskenskandale, schlechte Impfpolitik, Schulschließungen, Schulöffnungen, sehr viele Tote in Altenheimen, was man vielleicht hätte verhindern können.
Richtig. Und da muss man eigentlich zwei Dinge noch unterscheiden. Einmal das allgemeine politische Versagen, was auch ein Staatsversagen, ein Systemversagen ist. Und zum anderen das spezielle Erscheinungsbild der Union, was nicht geprägt war von den Maskenaffären, und zwar in großer Zahl, war nicht nur ein einzelner Bösewicht, sondern in großer Zahl, weil System, praktisch Parteisystem bedingt. Und dann dieses schauerliche Schauspiel bei der Kanzlerwahl, Kanzlerkandidatenwahl, da brauchen Sie nicht wundern, dass die Umfragen im Keller gehen. Im Herbst werden wir es erleben, in einigen Monaten, werden euch diese ganzen Corona-Maßnahmen praktisch abgebaut sein. Man wird das als einen Riesenerfolg der Politik der unionsgeführten Bundesregierung verkaufen wollen, wie genial man alles gemacht hätte und wie gut man durch die ganze Krise gekommen sei. Und jetzt könnte man positiv nach vorne blicken und das sei alles natürlich diesen genialen Regierungskünsten von Frau Merkel und ihrem Ministerpräsidenten, zu denen ja auch Herr Laschet und Herr Söder gehören, geschuldet.
Sie glauben, dass die ganzen Corona-Maßnahmen bis Herbst abgeschafft werden?
Die werden im Hinblick auf die Wahl, das wird ja jetzt schon angekündigt, und da macht die SPD ja auch mit, wenn man es genau sieht, wenn man sich nur Herrn Lauterbach anschaut, der größte Warner immer war, jetzt kann dem ja auch fast nicht für schnell genug gehen, zu lockern, weil er meint, ja jetzt geht es ja ganz schnell abwärts. Dann also mich erstaunlich, was die Menschen, sogenannten Experten, also für Änderungen der Meinungen haben, dann wie sie halt brauchen. Das Ganze und es wird so
aber
sein.
Aber aktuell gehen die Zahlen ja auch nach unten.
Die gehen natürlich nach unten.
Und darauf stützen viele ja immer ihre Politik oder darauf wird aktuell die Politik
wobei,
gestützt.
Wobei diese Zahlen natürlich heruntergehen, da musste man keine nächtliche Ausgangssperre haben, sondern hätte es einfach genügt, auf die Jahreszeit zu warten, die wir jetzt haben. Im Sommer ist halt mal weniger los auf dem Gebiet. Mit dem Viren verbreiten ist ja keine neue Erkenntnis, so etwas. Und wenn Sie natürlich sehen, welche Angst den Bürgern eingeredet wurde, mit 100.000 Fällen pro Tag und so weiter, wenn nicht sofort die Maßnahmen ergriffen werden, es sei schon 5 nach 12, hat Herr Wieler und zum Teil auch Herr Drosten von sich gegeben, dann ja nichts ist davon eingetreten. Und jetzt wird nur gerecht, weil die Bürger diszipliniert gewesen seien. Die waren nicht weniger diszipliniert als vorher, sondern die Prognosen waren, ich meine sogar bewusst falsch, um den Menschen Angst zu machen, damit sie sich möglichst defensiv verhalten und hier zu wenig Widerstand seitens der Bürger kommt. Auf jeden Fall, die werden bis zum Herbst, bis zum Wahltag, dafür, dass alles ganz heruntergefahren werden, dass praktisch nichts mehr zu merken ist. Ich würde sagen, wie toll alles war. Und dann ist dieser Unmut, aus dem die Grünen vorwiegend ihre Zustimmung speisen, massiv abgebaut. Und dann werden die wieder bei unter 20% liegen. Sie werden natürlich mehr als die SPD haben, davon gehe ich aus. Aber die Union wird weitaus die stärkste Kraft werden. Und Herr Laschet wird mit den Grünen dann seine Koalitionsverhandlungen führen und auch auf der Basis Kanzler werden. Also davon gehe ich schon aus.
Also Sie glauben sozusagen, der Unmut gegenüber der Union wird nicht nachhaltig bleiben?
Genau.
Und es ist nicht so, oder könnte es auch so sein, dass die Grünen einfach überzeugen mit ihrem Wahlprogramm?
Naja, die Grünen überzeugen. Ich meine, es gilt nicht für alle Parteien, das ist nicht nur für die Grünen. Wenn Sie mal das alles durchlesen, was da beschlossen wird von der Union, gibt es ja noch gar kein Wahlprogramm. Aber wenn Sie das mal durchsehen und realistisch bewerten, dann wird es eigentlich zu einem radikalen Wirtschaftsabbau führen. Mhm. So kann man auch nicht Politik machen, wie die Grünen machen. Die Ziele sind ja in Ordnung, aber man kann es nicht so machen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Man muss immer, was ich bei der Corona-Politik gesagt habe, was ich immer sage, an das große Ganze denken. Das Klima ist natürlich, und da haben die Grünen völlig recht in ihrer Kritik, jahrzehntelang total verschlafen worden, total hintertrieben worden, ist absolut richtig. Nur, und da muss ich auch mal die Grünen daran erinnern, die waren auch 7 Jahre in der Bundesregierung und heute noch in vielen Landesregierungen. Und da hat sich auch nichts geändert. Also nichts Wesentliches geändert. Natürlich gab es den Atomausstieg und solche Dinge, die ja nicht unbedingt für das Klima förderlich war zum Beispiel, muss man ja auch mal sehen. Man hätte, wenn man den Atomausstieg macht, hätte man gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass nicht die Kohlekraftwerke verstärkt werden. Aber genau das Gegenteil war ja dafür. Man hat als das Kleinere über die Kohlekraftwerke gesehen, was es definitiv nicht ist in Bezug auf den Klimaschutz.
Den Kohleausstieg wollen die Grünen ja bis 2030 umsetzen jetzt, laut ihrem Wahlprogramm.
Ja, also, das soll man mal sagen, wie sie es machen wollen.
Ja.
Wissen Sie, man kann das schon umsetzen, wenn ich sage, ich sperre hier alle Kohlekraftwerke ab, wäre genauso mein Ziel. Aber das wäre das schon vor 30 Jahren gewesen. Nur muss ich dann gleichzeitig sagen, weil es scheint halt nicht immer, die Sonne ist regelt manches Mal in Deutschland, was vielleicht manche vergessen haben, durch vor 2 Jahren, weil der Sommer anders war. Und der Wind weht auch nicht immer so. Und die Batterienkapazitäten sind auch noch nicht geeignet. Das heißt, man braucht immer noch anderen Strom. Und da, wenn wir hier keine Atomkraftwerke mehr haben, wenn die Kohlekraftwerke weg ist, dann muss ich halt den Atomstrom aus Frankreich oder den Kohlekraftstrom aus Polen oder wo auch immer her beziehen.
Ist das dann
also,
eine Alibi-Politik?
Eine ganz infame, wieder einmal Bürgerverdummungspolitik, was die Grünen hier machen, weil das ist so nicht machbar. Das ist ein Ergebnis einer jahrzehntelang falschen Politik, da gebe ich Ihnen recht, aber die auch von Ihnen verschuldet worden ist, auch in anderen Ländern. Und jetzt dann so tun, Sie könnten das lösen, indem Sie sagen, bei uns gibt es das nicht, juhu, aber in Frankreich werden die neuen Meiler gebaut oder in Polen und da beziehen wir den Strom dann her, dann ist keine Lösung, das ist nur eine Verschiebung des Problems.
Wie wäre das dann auch finanziell, wenn man jetzt sagen würde, okay, Deutschland, Kohleausstieg oder man setzt nur noch auf nachhaltige Energien und dann eben in Notfällen, weil die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, müsste man zum Beispiel auf Frankreich oder vielleicht auf Polen zurückgreifen, was die Energie angeht. Wären wir dann finanziell nicht auch sehr abhängig von den anderen Ländern? Also, oder
na, Energie natürlich nicht.
Genau,
man muss
aber
halt
wir müssen
zahlen,
halt finanziell zahlen sozusagen genau, und die könnten uns ja dann die Preise machen.
Wir haben, ja gut, die werden teilweise in europäischen Strombörsen festgelegt. Das nicht, aber ich sehe vom Energiemix her ändert sich nichts, ob es nun deutscher Strom aus Kernkraftwerken oder aus Kohlekraftwerken ist oder polnischer oder französischer, ändert ja nicht viel am Problem. Weil ein einziger Unterschied, dass zum Beispiel die deutschen Kernkraftwerke sicherlich sicherer sind als einige französische. Und die deutschen Kohlekraftwerke sicherlich umweltfreundlicher sind als einige polnische.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir in Deutschland noch so Energie produzieren, dann können wir zumindest noch sehr stark eingreifen, was wir haben wollen, unter welchen Bedingungen sozusagen ein Kohlekraftwerk laufen muss. Wenn wir das ins Ausland geben, könnte es eventuell noch unökologischer sein.
Man muss eben einfach das, was ich damals schon kritisiert habe, als der Atomkraftausstieg kam von Rot-Grün, Das ist ganz schön, aber das kann nicht die Antwort sein. Was man sträflich vernachlässigt hat und allmählich erst daran denkt, man muss Energien, also Energiespeicher, Batterien bauen. Denn eines muss uns klar sein, es geht bei dieser Diskussion völlig unter. Es gibt nichts im Überfluss auf dieser Erde als Energie. Durch die Sonne einfach dann. Was wir hier verbrauchen, die fossilen Brennstoffe, ist auch nichts anderes als gespeicherte Energie eben von Wäldern und Stoffen, die vor Millionen eben dann allmählich zu Kohle oder Erdöl umgewandelt worden sind. Das heißt, die Energie an sich ist nicht das Problem. Problem ist das, dass wir diese Sonnenenergie speichern können, die im Überfluss vorhanden ist. Und diese Politik ist damals von Rot-Grün sträflich vernachlässigt worden, hat man kein Augenmerk darauf gerichtet. Jetzt beginnt man es allmählich, aber das ist das A und O. Es ist nicht die Frage, Energie um jeden Preis zu sparen, sondern dafür zu sorgen, Energie speichern zu können. Und da muss ich sagen, dass auch die Energiepolitik der Grünen kurzfristig, da kommt Ihnen eines dazu, auch das Speichern ist ja auch mit Umweltbelastungen die Speicherelemente verbunden, dass man eben auch hier eine ökologische Lösung findet. Das ist die zukünftige Politik, aber da finde ich auch viel zu wenig bei den Grünen.
Ist die Grünen-Politik, also es wird ja auch immer gesagt, eine Verbotspartei, und dann möchten die Grünen ja auch vieles teurer machen. Und ist das dann eine Politik, in der, sag ich mal, die untere Gesellschaftsschicht oder finanziell untere Gesellschaftsschicht einfach, sag ich mal, das Fett wegbekommt, weil einfach die Kosten sehr stark an ihnen hängen bleiben und die großen...
Sie sprechen es durchaus richtig an. Ich habe mit den Grünen sowieso ein fundamentales Problem, weil sie rein akademisch ausgerichtet sind und viel zu wenig auf die menschliche Wirklichkeit achten. Nehmen wir das Beispiel, was sehr durch die Medien gegeistert ist mit den Einfamilienhäusern. Es ist nun einmal so, dass die Menschen am liebsten nach Einfamilienhäusern streben. Und dann kommen so grüne Politiker, die uns sagen, wir verbieten das.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, okay, die Grünen sind zum Beispiel gegen das Einfamilienhaus. Allerdings,
ich will immer sagen, einzelne Grüne dabei. Aber es sind immer die Funktionsträger, die so etwas durchsetzen können regional.
Tatsächlich ist es so, das habe ich nachgelesen, ca. 8% der globalen CO2-Emissionen gehen auf die Zementindustrie zurück. Also allein bei der Produktion von Zement entstehen jedes Jahr 3 Milliarden Tonnen CO2. Das ist mehr als beim gesamten Flugverkehr und allen Rechenzentren zusammen. Damit sind natürlich nicht nur die Einfamilienhäuser gemeint, da werden ganz andere Dinge gebaut. Richtig. Ich glaube aber, wenn man ökologisch sein möchte in der Zukunft, sollte man sich wohl überlegen oder dieses Thema Bauen schon angreifen.
Ja, aber Sie können
oder auf Holzhäuser auf zum Beispiel setzen.
Das wollte ich gerade ansprechen.
Also es gibt nachhaltige Möglichkeiten.
Also Sie können sicherlich ein Hochhaus... Da brauchen Sie noch mehr Beton, wenn Sie wenn die Menschen nicht im Einfamilienhaus wohnen können, müssen ja logischerweise, irgendwo müssen Sie ja wohnen. Hoffentlich wird Ihnen dieses Recht nur zugestanden, den Menschen. Wir in unserer Verfassung haben das Grundrecht auf Wohnen. Auf jeden Fall, die müssen ja irgendwo wohnen, müssen Sie ja Hochhäuser bauen. Also irgendwas müssen Sie ja dann machen. Man kann ja bloß etwas verbieten und jetzt keine Antworten geben.
In Erlangen wird gerade ein Hochhaus aus Holz gebaut.
Ja.
Habe ich gesehen, als ich an der Autobahn vorbeigefahren bin.
Aber wenn Sie hier in Berlin durch die Baustellen fahren, werden Sie kein einziges Hochhaus aus Holz finden, sondern werden irre Mengen an Stahl, der ja auch sehr viel CO2 derzeit noch produziert, benötigt und Zement und Stahl, um so ein Hochhaus hochzuziehen. Wenn Sie gegen ein Einfamilienhaus bauen, das können Sie viel ökologischer bauen, wenn Sie darauf Wert legen. Da haben Sie kein Problem damit,
mit Holz oder anderen Stoffen.
Natürlich, da können Sie so vieles machen. Und dann eines, die grüne Politik, was mich persönlich immer ärgert, ist das, da stellen Sie sich hin und sagen, wie sehr Sie für den Umweltschutz sind und CO2-Bekämpfung und so weiter. Gehen Sie doch Berlin mal unter die Straßen, wo die Grünen das Sagen haben. Es wird überall möglichst viele Grünflächen in Betonflächen umgewandelt. Ich denke hier sogar in den Wittenbergplatz, ja. wo nur noch Steinmeere sind dann, anstatt zu sagen, hier kann man pflanzen dann. Denn wir müssen uns ja auch mal eines überlegen bei CO2, wo ich immer darauf hinweise, ihr mit euren 1,5% ist ja recht schön und gut, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Denn dieser Erwärmungsprozess, der sicherlich von den Menschen maßgeblich mitgestaltet worden ist, aber nicht allein, aber das Klima ändert sich immer, aber der von den Menschen erheblich beschleunigt worden ist dann, ist doch damit nicht gebrochen, wenn wir sagen, wir wollen es bei 1,5% stehen lassen. Das Klima bleibt nicht auf einer Warte stehen, auf einer Marke stehen, sondern das sind große Prozesse, weltweite Prozesse, die wir noch gar nicht richtig erfassen können. Was machen die Meere und so weiter? Und das Gebot kann einfach nur sein, dass CO2, dass wir dadurch, dass wir diesen Brennstoffe, ob nun Erdöl oder Kohle, jahrhundertelang verwendet haben, einfach, die gespeichert waren, einfach in die Atmosphäre abgegeben haben, das ist nun mal da. Es wird nur ständig immer mehr, das ist das Problem. Aber man muss es dann wieder rückholen, schlicht und einfach. Und die einzige Methode oder eine der Methoden, es zurückzuholen, ist, auf natürlichem Wege, Bäume weltweit anpflanzen. Mhm. Und dazu kann man nicht schon einmal hier ein Plätzchen dazu beitragen, wenn man hier Bäume hinstellt, anstatt überall Betonflächen zu machen, die ja zudem auch irre Wärmespeicher sind, die damit auch noch das Klima erhöhen. Also man kann so viel machen, was die Grünen genauso wenig machen, wie geschweige denn die anderen. Aber das ist viel Scheinheiligkeit, das ist auch nicht, was die Grünen selbst auf ihrem ureigenen Gebiet vorschlagen, ist keineswegs das, was nun wirklich das Problem löst. Es ist auch nur typisch für Parteien und Parteienstaat, Effekthascherei, um mal sich hinstellen zu können, wie toll man doch ist dann. Aber nachhaltig Probleme zu lösen, das kommt denen genauso wenig in den Sinn.
Es ist ja heutzutage auch total im Trend, für das Klima zu sein, also gegen die Klimaerwärmung zu sein, nachhaltig zu sein, ökologisch zu sein.
Ja gut, also nichts dagegen zu sagen.
Nee, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Das ist ja wundervoll. Ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler denken nur, wenn sie die Grünen wählen, dann wählen sie sozusagen die Nachhaltigkeit, ohne jetzt diese ganzen Dinge zu bedenken, über die wir gerade gesprochen haben. Also die Grünen haben eine sehr gute Werbung sozusagen für sich selber gemacht.
Natürlich haben die einen gewissen Satz, aber es ging ja darum, wer hier die meisten Stimmen bekommt dann. Die bekommen auch viel aus dem Protest von enttäuschten Unionwählern zum Beispiel und SPD-Wählern. Und dieser Klemmerfaktor, der jetzt kurzzeitig um die Grünen besteht, der wird nicht anhalten bis zum Wahltag. Weil es kommen ja auch noch viele andere Dinge. Denn wo stehen die Grünen demokratiepolitisch? Heißt immer Basisdemokratie von den Grünen, was auch richtig ist. Die bürgerstaatliche Idee basiert ja darauf, dass die Bürger mitgestalten können. Aber so von oben bestimmt und ohne irgendjemandes Einfluss die Kürung des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin in dem Fall, ist es bei keiner der beiden anderen Parteien erfolgt, dass die zwei sich einfach nur hinsetzen und sagen, wer von uns beiden macht das und die anderen müssen einfach nur zustimmen. Also das ist nun eine völlige Aushebelung der innerparteilichen Demokratie, so etwas. Mhm. Und wenn wir uns den Lobbyismus anschauen, ich meine, die großen Berichte, die über den Ehemann von der Kanzlerkandidatin geschrieben werden, dass der nun ein systematischer Lobbyist ist, die sprechen ja auch die richtige Sprache. Also die Grünen, das, was sie so früher mal so sympathisch machten in ihrer Gründungsphase, haben die längst abgelegt. Sie sind eine reine Funktionärspartei geworden, eine reine Bürokratenpartei, schlimmer als andere Parteien. Und deshalb sind die Bürger, die nun wirklich eine grundlegende Änderung wollen, sind da eigentlich schlecht beraten damit. Sondern das Problem will ja gar nicht für eine andere Partei sprechen. Das Problem ist einfach, Parteien bringen es einfach nicht. Die leisten es einfach nicht. Haben wir auch bei dem Klimaschutzurteil gesehen. Da steht es ja drinnen, dass eben der Parteienstaat nur kurzfristige Lösungen bietet. Und was jetzt beschlossen worden ist, wenn auch hier die Grünen sagen, müsste mehr gemacht werden, aber was Sie sagen, würde genauso wenig nachhaltig helfen, ist ja auch nur eine kosmetische Änderung an dessen, es gibt keine nachhaltigen Lösungen. Dann, das ist der Parteienstaat nicht in der Lage.
Gut, dann danke ich Ihnen für die traurigen Worte.
Die finde ich gar nicht so traurig. Die Bürger müssen die Konsequenzen ziehen. Wir müssen ja zu einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung einfach kommen.
Gut, aber sozusagen mit der Bundestagswahl, laut Ihrer Meinung, wer sich große Chancen für den Klimawandel, zum Beispiel durch ein Wählen der Grünen, erhofft,
der würde enttäuscht werden, wenn er sagt, aus Klimaschutzgründen wähle ich Grün, dann würde er enttäuscht werden.
Dann würde er enttäuscht werden. Nun gut, jetzt wollte ich sagen, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich danke Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal hier bei YouTube oder auch bei Instagram und Facebook. Herr Nutz, ich freue mich auf das nächste Interview und hoffentlich bis bald. Vielen Dank.